SWR 2 Leben.
Dora, eine Irish Setter Pudel-Retriever-Mischung, zerrt an der Leine. Adrian Fischer folgt. Der glatte Boden des langen Flurs macht den Gassigang zur Rutschpartie. Hier bei Demekan, in einem alten Schlachthof in der sächsischen Provinz. Demekan, das steht für Deutsches Medizinalcannabis, ein junges Unternehmen. Adrian Fischer ist einer der Chefs. Sein Auftrag klar umrissen: Produktion von 600 Kilogramm Cannabisblüten pro Jahr.
Unser einziger Abnehmer ist ja die Bundesregierung und das ist auch ein fixes Kontingent. Also wir werden die gleiche Menge produzieren für die nächsten 4 Jahre und das ist unser Ziel.
2,4 Tonnen getrocknete Cannabisblüten sind bei Fischer und Co. bestellt. Helfender, vielleicht sogar heilender Hanf. Die erste Demekan-Lieferung soll in ein paar Wochen in den Apotheken landen.
Da ist der nächste. Das ist Tiberius.
Am Ende des Flurs taucht schwanzwedelnd noch ein Hund auf. Tiberius, ein Rhodesian Ridgeback. Ausgelassen tollt er mit Dora über den Gang. Adrian Fischer lächelt hinter seiner Maske. Die Hunde gehören zur Belegschaft von Anfang an. Und sie genießen den Freiraum in den langen Fluren des riesigen Schlachthofs. Wie ein gigantisches UFO drückt sich das dreistöckige Gebäude zwischen die Felder. Die nahegelegene Dorfkirche wirkt im Vergleich winzig.
Wir haben ja auch eine freistehende Fläche. Wenn man hier mal aus dem Fenster rausguckt, kann man in alle Richtungen gucken. Das ist ganz wichtig hier, weil wir ja ein Betäubungsmittel sichern. Das heißt, mit Kameras kann man sehen, wer sich nähert.
Zäune, Kameras, dicke Mauern, Bewegungsmelder. Sicher ist sicher. Abschirmung komplett gegen die Außenwelt. Nur so darf hier Cannabis angebaut werden. Das sind die Vorschriften.
Die gesamte Cannabispflanze zählt als Betäubungsmittel und die Betäubungsmittelsicherungsrichtlinie, kann man sich vorstellen, ist eigentlich ursprünglich dafür entwickelt worden, dass in Apotheken kleinere Mengen von Betäubungsmitteln sicher untergebracht sind und es mal vielleicht auch ein Lager gibt, wo Betäubungsmittel zwischengelagert werden, also vielleicht so im Rahmen von 10 Quadratmetern oder 20. Aber den Anbau von Arzneipflanzen muss man auf mehreren tausend Quadratmetern betreiben. Die Betäubungsmittelrichtlinie gilt aber genauso für ganz kleine wie für diese großen Räume.
Adrian Fischer schüttelt den Kopf. Eigentlich ist er Arzt, spezialisiert auf Neuro- und Kognitionswissenschaft. Jetzt steht Managing Director auf seiner Visitenkarte. Vom Doktor zum Dopanbauer. Manchmal muss der 37-Jährige über diese Karriere schmunzeln. Vor 3 Jahren forschte er noch über die Wirkungen von Serotonin bei Lernprozessen. Heute kümmert er sich um THC- und CBD-Gehalte in der Cannabispflanze.
Und insofern würde ich sagen, ich bin im Moment eher so Cannabis-Anbauer, ja, Cannabis-Unternehmer könnte man vielleicht auch sagen, aber ich bin ja sehr nah am Anbau eigentlich dran bei den Pflanzen.
Fischer ist einer der 3 Firmengründer. Das Trio kennt sich aus Studienzeiten in Köln. Alle 3 waren Stipendiaten einer Stiftung. Fischer studierte Medizin, Konstantin von der Gröben Jura, Cornelius Maurer Wirtschaftswissenschaften. Alle 3 aber faszinierte die Cannabispflanze aus unterschiedlichen Gründen.
Einmal medizinisch, das ist eine ganz alte Heilpflanze, die ein sicherlich großes Potenzial hat. Dann juristisch, die Legalisierung einer derzeit verbotenen Substanz in so großem Maßstab und die Einführung eines Arzneimittels und dann auch die Herstellung davon ist juristisch und regulatorisch eine riesige Herausforderung, ein ganz spannendes Feld. Und natürlich auch ökonomisch, Cannabis, der Markt insgesamt wächst und hat ein großes Potenzial.
Kanada, USA, Israel. Im Laufe der Jahre lassen immer mehr Staaten Cannabis als Medikament zu, später oft auch als Freizeitdroge. In Deutschland aber bleibt der Anbau verboten. Fischer und seine Freunde verfolgten fasziniert die internationale Hanfkarriere vom Kifferkraut zum Mainstream-Medikament. Sie reisten in die USA, nach Kanada und Israel, besichtigten Cannabisplantagen, informierten sich über Anbaumethoden und warteten auf ihre Chance. Die kommt, als immer mehr Patienten in Deutschland vor Gericht ziehen. In Berlin dreht Maximilian Plenert routiniert eine silberne Dose in den Händen, zermalt eine Cannabisblüte. Vor ihm liegt ein Blättchen. Plenert verteilt darauf das Cannabis, bröselt noch ein Bröckchen einer weißen Substanz dazu.
Gerade tagsüber nehme ich das Cannabis auch nicht nur so, sondern das ist CBD in kristalliner Form. Das hilft immer so ein bisschen, also je nachdem, wie viel man da dabei zupackt, doch auch ein paar der Nebenwirkungen des Cannabis, wie zum Beispiel den Rausch, einfach ein bisschen abzumildern.
CBD ist ebenfalls ein Bestandteil von Cannabis, wirkt aber anders als THC nicht berauschend, sondern beruhigend.
Ja, weil tagsüber will ich ja nicht völlig breit in der Ecke rumhängen. Da ist das THC mitunter eher ein Störfaktor. Und da hilft ein bisschen CBD. Das ist im Prinzip komplett weg und das ist eigentlich auch für viele Patienten genau das Richtige. Also THC plus CBD, weil diese ganzen psychotropen Effekte, das ist ja nicht das, was der Patient haben will, dass er lustig im Kopf ist. Also das kann vielleicht auch mal ganz nett sein, aber tagüber, wenn ich aktiv sein will, will ich das ja gar nicht.
Plenert ist einer der ersten Cannabis-Patienten in Deutschland. Er inhaliert, lehnt sich auf dem Sofa zurück.
Ich bin Physiker und deswegen bin ich allgemein verstreut. Deswegen habe ich mir, weiß ich nicht die Dinge auswendig, sondern weiß, wo die Sachen stehen.
Plenert greift in seine Umhängetasche, zieht ein DIN A5-Heftchen hervor, beginnt zu blättern. Seine Krankheitsgeschichte und sein Kampf für Cannabis als Medikament Punkt für Punkt aufgelistet. 2013 diagnostizieren Ärzte bei ihm ADHS, gleichzeitig noch eine schwache Form von Autismus.
Die ADHS-Diagnose war im Jahr 2013, was auch durchaus in meiner Lebensbiografie ein relativ typischer Punkt ist, dass dann mit Familie und Kinder der Problemdruck so groß wird, dass dann auch wirklich Diagnosen entstehen. 2014 habe ich dann mein Ausnahmeerlaubnis bekommen.
Von der Bundesopiumstelle als offiziell anerkannter Cannabispatient. Davon gibt es zu diesem Zeitpunkt knapp 1.000 in Deutschland. Die behandelnden Ärzte haben für ihre Patienten den therapeutischen Nutzen der Cannabis-Anwendungen bestätigt, etwa bei Multiple Sklerose oder Krebserkrankungen. Nur, es gibt kein Medizin-Cannabis made in Germany. Apotheken müssen die Ware aus dem Ausland importieren, aus Kanada, Holland oder Israel. Doch der Nachschub stockt immer wieder. Plenert etwa muss ein halbes Jahr warten, bis er das erste Mal in der Apotheke sein Cannabis abholen kann. Und wenn es etwas gibt, muss er dafür selbst zahlen.
Wenn man sich die ganze Trauergeschichte um die Ernte anschaut, wenn man sich anschaut, wie lange noch die Versorgung nicht klar war, obwohl eigentlich die Erdenkanne... Also es ist eine verrückte Sache gewesen, also die Euphorie ist dann leider schnell gewichen. Das war dann doch alles nicht ganz so einfach.
Immer mehr Patienten ziehen vor Gericht, klagen auf eine medizinische Cannabis-Grundversorgung und bekommen meistens recht. Nach jahrelangem Zögern lenkt die Bundesregierung ein und beschließt 2017, Cannabis gibt es fortan auf Rezept. Eine staatliche Agentur soll für Nachschub aus heimischem Anbau sorgen. 2019 schreibt sie 10.400 Kilogramm in einem offiziellen Verfahren aus, aufgeteilt in 13 Lose. Das Startsignal, auf das Adrian Fischer und seine Freunde gewartet haben. Sie reichen ihre Bewerbung ein und konkurrieren plötzlich mit kanadischen und US-amerikanischen Cannabiskonzernen. Rückblende, Berlin-Kreuzberg im Frühjahr 2020. Die Sonne scheint, vor einem Eisladen toben Kinder über den Bürgersteig, die Erwachsenen tragen Masken. Der erste Corona-Lockdown hat die Republik im Griff. Zwei Häuser weiter, in einem Altbau zwischen Dönerhaus und Pokeball-Bistro, läuft Adrian Fischer durch frisch renovierte Büroräume. Vorbei an leeren Schreibtischen, stummen Rechnern, schwarzen Flachbildschirmen.
Ja, hier ist natürlich ganz wichtig, Kaffeemaschinen und Clubmate. Ist einiges da. Ja, das ist auch gar nicht so groß. Hier sitzen wir drei. Der Cornelius hat seine ganzen Sachen ins Homeoffice genommen.
Fischer setzt sich an den verwaisten Besprechungstisch, lehnt sich zurück. Das hier ist der neue Demekan-Firmensitz. Die Adresse steht auch auf der Bewerbung an die Cannabis-Agentur des Bundes.
Also wir sind ja alle promoviert. Also wir haben auch alle immer darüber Witze gemacht. Das ist eigentlich unsere vierte Promotion dann jetzt im Team. Am Ende waren das ungefähr 600 Seiten.
Für drei Lose bekommen die Newcomer den Zuschlag. Das macht 600 Kilogramm pro Jahr oder ein Kilo pro Bewerbungsseite. Und noch zwei weitere Unternehmen dürfen mitmischen. Konzerne aus Kanada, wo schon lange Cannabis als Medizin angebaut wird. Ende 2020, so die Ankündigung der Bundescannabisagentur, sollen die ersten Blüten made in Germany geliefert werden.
Ja, also es gibt bestimmte Dinge, die ganz klar vorgeschrieben sind. Das ist eben die Sicherungsrichtlinie für Betäubungsmittel. Das heißt konkret, dass die Umschließung aus 24 cm dickem Stahlbeton bestehen muss. Es darf eigentlich keine Öffnungen geben, nur wenn sie zwingend notwendig sind.
Dicke Stahlbetonmauern, Panzerglas, Bewegungsmelder, spezielle Abwasserbehandlung, all das ist vorgeschrieben. Das bürokratische Fundament der deutschen Cannabis-Premiere. All das treibt den Baupreis in die Höhe. Doch Fischer schafft es, mit seinen Freunden Investoren von ihrem grünen Deal zu überzeugen. Der Chef der Krombacher Brauerei steigt ebenso bei Demekan ein wie ein Spielwarenmillionär. Einige Millionen Euro Startkapital hat das Trio zur Verfügung. Nun muss es nur noch liefern.
Ja, also ungefähr im Plan sind wir schon. Was man jetzt natürlich sagen muss, mit der Corona-Situation ist noch nicht ganz abzusehen, welche Lieferungen möglicherweise davon jetzt beeinträchtigt sind. Also zum Beispiel ist es ja so, dass auch in der Herstellung von Cannabis müssen wir natürlich sehr sauber arbeiten. Das heißt, wir brauchen Schutzmasken und Schutzkleidung und die ist derzeit einfach kaum erhältlich.
Allerdings, wo das Cannabis angebaut werden soll, ist zu diesem Zeitpunkt im Frühjahr 2020 noch nicht bekannt. In Lohmen, einem Örtchen in Sachsen, hat sich Demekan ein Grundstück gesichert, 10.000 Quadratmeter im Gewerbegebiet. Die Gemeinde hat dem Verkauf zugestimmt. Investitionszweck ist die Errichtung eines phytopharmazeutischen Betriebes, steht in der Mitteilung des Gemeinderates. Doch bislang baut dort niemand. In der letzten Gemeinderatssitzung war von einem Planungsstopp die Rede. Während Fischer und seine Partner noch nach einem Standort für ihre Cannabisproduktion suchen, hat ein Mitbewerber schon längst Richtfest gefeiert. Im schleswig-holsteinischen Neumünster glänzt eine große neue weiße Halle im Gewerbegebiet. Afria steht in großen Lettern über dem Eingang. Afria ist ein milliardenschwerer Cannabiskonzern aus Kanada.
Das ist schüssiges Glas. Man kann das auch nicht stürmen.
Thorsten Kohlisch führt eine Gruppe Anlagentechniker über die Baustelle, deutet auf die Pförtnerloge. Schusssicheres Glas, maschinengewehrsicher. Die Besucher nicken anerkennend. Früher hat Kohlisch Computerspiele entwickelt, jetzt koordiniert er die Bauarbeiten für den kanadischen Konzern. Neben ihm steht Henrik Knopp. Der Jurist kümmert sich ums Geschäftliche und um die nötigen Genehmigungen.
Dass wir gesagt haben, wir fangen einfach schon an, bevor wir den Zuschlag haben. Also wir haben viel früher angefangen, haben, um überhaupt eine Genehmigung zu bekommen, erstmal überlegt, welche Pflanze ist denn so ähnlich wie Cannabis und haben dann für Pharma Chili die Anlage beantragt, weil Chili tatsächlich ähnliche Voraussetzungen hat und haben eigentlich eine riesige Indoor-Grow-Anlage für Pharma Chili gebaut.
Henrik Knopp muss grinsen, wenn er von dem Coup mit der Chili-Fabrik erzählt. Er hält sich bei der Führung im Hintergrund, lässt seinen Kollegen Kohlisch erzählen. Hinein geht es ins Gebäude, massive Wände, hohe Decken, unter denen sich Rohre entlangziehen, Klimatechnik und Versorgungsleitungen. Knopps und Kohlischs Werk. Seit gut 3 Jahren basteln der Jurist und der Wirtschaftsingenieur an dem Standort. Ich bin auch ein Quereinsteiger, witzelt Knopp. Vorher war er Marketingdirektor bei einem Sportwettenanbieter.
Und als wir dann den Zuschlag zum Anbau von medizinischem Cannabis bekommen haben, konnten wir sozusagen das laufende Gebäude in eine Cannabisproduktion umwidmen und haben auch versucht, einfach rechtlich immer so sauber wie möglich zu sein, dass wir auch in diesem ideologisch aufgeladenen Feld immer sagen können, wir sind sehr transparent und wir versuchen uns einfach an die Spielregeln zu halten.
Die Besuchergruppe bleibt stehen, zwängt sich in einen Nebenraum. Große Metall- und Plastiktanks stehen hier, Schläuche verbinden sie mit einer Pumpstation, Leuchtdioden blinken.
Das ist immer sagen, das ist unsere Küche, also jeder Pflanzraum kriegt hier seine eigene Mahlzeit. Ne? Hier steht der Koch und mischt dann das, was die Pflanze braucht. Das ist so ein bisschen wie bei Coca-Cola, so die Geheimrezeptur, was dann welche Pflanze in welchem Wachstumsstadium haben darf. Hier kann ich dann genau über das System steuern, wie viel oder welche Mahlzeit kriegt die Pflanze an welchem Tag. Und das sehen Sie später, dann wird dann über die Computer dann an die einzelnen Räume verteilt.
Medizinischer Cannabisanbau ist Hightech-Gärtnern. Höchstens 10% darf der Wirkstoffgehalt der Blüte am Ende von den pharmazeutischen Vorgaben abweichen. Darum wird hier sogar das Trinkwasser vorbehandelt, um den Mineralhaushalt der Pflanzen konstant zu halten. Links und rechts liegen die Pflanzräume, silberglänzende Rinnen auf Rolltischen, daran Bewässerungsschläuche, an der Decke hängen LEDs. Alle Pflanzen, die hier wachsen werden, stammen von derselben Mutterpflanze. Bloß keine Variation.
Der größte Unsicherheitsfaktor ist die Pflanze. Es ist dann doch Biologie und Natur. Und Natur kann ich nicht 100% kontrollieren. Also Die Vorgaben, die Deutschland an die Pflanze macht, sind die strengsten weltweit. Das ist schon sehr sportlich.
So, da gucken wir mal rein. Einige Wochen später wieder in Sachsen.
Hier ist mal eine so eine erste Testbox zu sehen. Kann man sehen, hier ist die Temperaturregulierung.
Adrian Fischer blinzelt in ein gleißendes Licht. Es dringt aus einer weißen, telefonzellengroßen Box. Der Demekan-Gründer kneift die Augen zusammen.
Also aus meiner Sicht sehen die fantastisch aus, die Pflanzen. Die sind jetzt auch 6 Wochen alt und ordentlich, haben ordentlich zugelegt. Also sind jetzt so, ich weiß nicht, 80 Zentimeter hoch vielleicht.
Der Arzt nickt zufrieden. Es sind die letzten Tage des Jahres 2020. Vor kurzem hat das Unternehmen den Schlachthof bei Dresden übernommen. Ein Neubau hätte den Cannabisanbau noch weiter verzögert, sagt Fischer. Da kam der alte Schlachthof gerade recht. Seit ein paar Wochen testen sie den Anbau, auch mit Chilis.
Sie können sich gerne bedienen. Also bei denen hier muss man vorsichtig sein, die sind wirklich extrem scharf. Das ist die schärfste der Welt, die ist noch mal 5-mal schärfer als die Habanero. Das ist die Habanero und das ist eine einfache Jalapeno, die kann man einfach so.
Drumherum laufen die Bauarbeiten oder besser Abbauarbeiten. Arbeiter entkernen das riesige Gebäude, verlegen neue Leitungen.
Da hat uns jetzt hier dieses alte Gebäude in die Hände gespielt, denn hier sind sowohl der Boden als auch die Decke aus sehr, sehr solidem Stahlbeton gebaut, teilweise 40 cm, teilweise 60 cm dick. Das heißt, da musste man erstmal gar nichts machen. Und auch schon viele der Wände sind 24 cm dicker Stahlbeton. Das heißt, hier war schon viel da, was wir nutzen konnten.
Ursprünglich gehörte das Gelände einem kanadischen Unternehmen, das auch im Cannabisgeschäft mitmischen wollte, sich dann aber verspekulierte.
Ja, wir sind vielleicht die einzige Cannabis-Firma, bei der ein deutsches, kleineres Unternehmen den Kanadier übernommen hat. Also beziehungsweise wir haben ja von denen hier die Betriebsstätte gekauft und sind jetzt auch sehr stolz darauf, dass die wirklich uns selbst gehört.
Auch die Investoren zogen mit und machten noch einmal ein paar Millionen locker. Dazu kamen noch staatliche Fördermittel. Allein der Umbau vom Schlachthof zur Cannabis-Produktionsstätte kostet fast 20 Millionen Euro. Einige Räume weiter kniet Charles, auf dem Kopf die Basecap, in der Hand den Akkuschrauber. Der Growmaster, wie er hier heißt, baut seine erste Forschungsbox. American Style, sagt er, mit einem breiten Grinsen.
Da hatten wir jetzt sehr viel Glück. Der kommt ursprünglich aus den USA, ist aber auch Deutscher. Und hat deshalb hier also einen deutschen Pass, kann hier arbeiten und hat ein Rieseninteresse daran, auch mal wieder irgendwie zu seinen Wurzeln zurückzukommen und hat dann im Legal in Kanada und den USA Erfahrung gehabt als Anbauer direkt im Cannabisbereich.
Charles nickt. Ein bisschen Deutsch versteht er schon. Er kann es kaum erwarten, dass es losgeht mit dem Cannabisanbau made in Germany. Gut ein halbes Jahr später, im Sommer 2021, dreht Maximilian Plenert in Berlin wieder seine silberne Dose, zerkleinert eine Cannabisblüte. Seit die Pflanze auf Rezept verschrieben werden kann, hat sich der Preis fast verdoppelt. Vorher kostete die 5-Gramm-Dose knapp 70 Euro. Jetzt sind es etwas mehr als 110.
Das Gesetz hat dafür gesorgt, dass der Druck, jetzt quasi entweder selbst anzubauen oder auch sich auf dem Schwarzmarkt zu bedienen, was gerade für die medizinische Nutzung fragwürdig ist, wie gut das immer funktioniert. Aber dieser Druck hat eigentlich zugenommen.
2020 wurden rund 340.000 Rezepte von Ärzten für cannabisbasierte Arzneimittel ausgestellt, 27% mehr als im Vorjahr. Das Gros davon entfiel auf unverarbeitete Cannabisblüten. In rund einem Drittel der Fälle allerdings lehnten Krankenkassen die Kostenerstattung ab. So auch bei Maximilian Plenert.
Also allein, dass eine Krankenkasse ablehnt, braucht schon 3/4 Jahr. Und es gibt Leute, die warten länger. Ja, und seitdem klage ich.
Plenert zuckt mit den Schultern. Mittlerweile klagt er, wie viele Patienten, vor dem Sozialgericht gegen die Krankenkasse. Sein Cannabis besorgt er sich privat, nicht in der Apotheke. Dass der heimische Anbau seit Monaten kaum in Schwung kommt, überrascht ihn nicht. Corona hat die Bauarbeiten überall verzögert. Es fehlte an Material und Arbeitskräften. Aber nicht nur das. Auch das globale Cannabisgeschäft ist eingebrochen.
Es gab durchaus Spekulationen um die Frage, ob denn überhaupt irgendwas kommen wird. Weil zu dem Zeitpunkt, als diese Ausschreibung stattgefunden hat, da waren diese kanadischen Firmen, die haben noch im Geld geschwommen, die wussten nicht, wohin damit. Völlig überbewertet. Inzwischen ist die Lage
völlig anders. Da konsolidiert sich gerade der Markt, da gehen große Firmen wie Tilray und Aphria zusammen, damit sie noch was Standing haben.
Etliche Cannabis-Unternehmen haben sich verspekuliert, einige sind ganz vom Markt verschwunden. Mit Aphria und Tilray sind zwei der größten kanadischen Konzerne fusioniert und fahren nun einen Sparkurs. In Neumünster etwa musste Geschäftsführer Knopp gehen. Aber immerhin, die ersten 50 Kilogramm Cannabis made in Germany werden aus der Aphria-Anlage im Juli 2021 in die Apotheken geliefert. Ein halbes Jahr später wieder in der sächsischen Provinz. Es ist jetzt Anfang Januar 2022. Adrian Fischer kommt über den langen Flur, Maske, Jeans, eine graue Kapuzenjacke mit der Aufschrift Demekan, wir kultivieren Lebensqualität. Dora, die Setter-Retriever-Pudelmischung, begrüßt ihn schwanzwedelnd, diesmal aber darf sie nicht mitkommen.
Du darfst aber nicht mit zum Platz. Tut mir leid, Dora.
Muss man weiter schaffen.
Fischer sieht hinter der Maske etwas groggy aus. Die letzten Monate waren turbulent. Mittlerweile ist er Vater von Zwillingen geworden, hat geheiratet. Die neue Bundesregierung hat derweil die Legalisierung von Cannabis beschlossen. Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein, heißt es im Koalitionsvertrag.
Also das war sicherlich das ereignisreichste Jahr, was ich hier erlebt habe. Also wir haben es ja wirklich im Januar letztes Jahr, war noch nichts hier. Seitdem haben wir den Forschungsanbau aufgebaut, Pflanzen geprüft, getestet, ein Labor aufgebaut, die Produktion hochgefahren, auf mehrere tausend Pflanzen jetzt den kompletten Bau gestemmt. Also ja, da denkt man dran zurück.
70 Mitarbeiter beschäftigt Demekan mittlerweile. Routiniert schlüpft Fischer in einen Schutzanzug, Schuhe wechseln, Hände desinfizieren, Kopfhaare und Bart abdecken. Dann geht es durch etliche Sicherheitsschleusen, breite weiße Gänge entlang.
Der Anbau läuft, also wir sind in voller Produktion seit dem 3.1., also mit voller Kapazität. Alle Blüteräume sind bestückt, sind über 3000 Pflanzen, die jetzt gerade hier parallel bei uns wachsen.
Fischer stoppt vor einem der drei Blüteräume. Langsam fährt ein Rollo nach oben, gibt den Blick frei auf die Cannabis-Plantage.
Hey, komm schon reingucken. Das sind jetzt die Pflanzen in der 5. Blütewoche. Ja, also das sind, man sieht eigentlich im Wesentlichen Blüten. Die Pflanzen sind groß geworden, also es sind jetzt so ab Tischhöhe vielleicht so 1 Meter Pflanzen.
Fischer öffnet die Sicherheitstür, ein süßlicher Geruch dringt durch die Maske. 800 Pflanzen stehen hier dicht an dicht unter dem Licht von 90 Natriumlampen. Die erste Cannabis-Generation made in Sachsen.
Ja, jetzt sind wir im Blüteraum. Also man riecht es natürlich deutlich, hier drin wächst Cannabis. Ja, die Blüten sind ja riesig, ne? Also das sind hier 20, 30 cm große Blütendolden, die wirklich täglich an Gewicht zulegen.
Für den 31. Januar steht Ernte im Produktionskalender. 20% THC-Gehalt müssen die Pflanzen liefern, maximal 10% Abweichung wird toleriert. Fischer lächelt hinter der Maske. Das neue Jahr fängt doch gut an, sagt er.